Es ist das Beste, was ich je in meinem Leben gegessen habe.
Ja, das freut mich sehr, Harry. Und ich muss auch ehrlich sagen, das findest nicht nur du, denn wir sind auch zum besten Café in Bayern ausgezeichnet worden.
Wow.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute Beatrix Wittel von der Konditorei Wittel. Beatrix Wittel Genusskunst. Puh, das habe ich jetzt schon mal geschafft und schön, liebe Beatrix, dass du da bist.
Hallo Harry, danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da bist, aus diesem Grund, denn es ist 16.30 Uhr, eine Zeit, in der der Konditor wahrscheinlich langsam ins Bett geht.
Nein, also da kann ich dir jetzt nicht beipflichten, weil der Konditor unterscheidet sich schon vom Bäcker, ehrlich gesagt.
Ist nicht das Gleiche.
Nee, der Bäcker steht meistens schon in der Nacht um 11 oder um 1 Uhr, 2 Uhr in der Nacht auf und fängt wirklich an, da die Brote zu backen, während der Konditor gar keine Brote oder Semmeln backt, sondern wirklich nur Süßwaren. Und wir sind wirklich eine reine Konditorei und wir fangen morgens um 6 Uhr zum Arbeiten an.
Augen auf bei der Berufswahl, würde ich dann sagen. War Konditor denn schon immer dein Berufswunsch?
Nein. Ich würde sagen, das hat sich so im Laufe der Zeit irgendwann ergeben. Ich bin ja schließlich in der Konditorei aufgewachsen.
Also ganz kurz an dieser Stelle für alle Nicht-Locals unter die Zuhörern. Die Konditorei Wittel ist ein alteingesessener Betrieb in der Kreisstadt in Neumarkt. Dein Papa, glaube ich, hat diesen Betrieb gegründet.
Genau, vor 35 Jahren.
War er dann auch Konditor?
Genau, der ist auch Konditor. Der stammt aus einer Bäckerei raus. Also hat auch Bäcker gelernt, aber dann Konditor und wollte unbedingt eine reine Konditorei gründen und hat dann meine Mama kennengelernt und die ist eigentlich branchenfremd, hat aber dann gesagt, sie macht da jetzt mit und haben da zusammen 1988 gegründet.
In der Innenstadt, also ich weiß, euer Betrieb ist in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, da habt ihr dann auch gewohnt.
Nein, es war noch ein anderes Haus, auch in der Innenstadt und es war eine alte Bäckerei und die haben sie dann zufällig quasi, ja, sind sie da drauf gestoßen und haben die übernommen. Und da ist unten drin quasi die Produktion gewesen, also so eine kleine Backstube, dann der Verkaufsladen und oben drüber die Wohnung. Und da sind wir natürlich dann auch irgendwann mal dazugekommen.
Also wir ist dein Bruder und du.
Genau, ja.
Du hast noch einen jüngeren Bruder.
Genau, einen jüngeren Bruder.
Der ist auch Konditor.
Der ist auch Konditor, ja.
Es ist ja eigentlich für einen Papa wunderschön, wenn die beiden Kinder dann in die Fußstapfen des Vaters treten.
Ja, total. Also
hat er da hingearbeitet? Hat er gesagt, so und ihr werdet mal und jetzt komm in die Backstube und ich zeig dir alles? Oder hat er gesagt, mach du, was du willst?
Nee, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Meine Eltern waren da sehr entspannt und haben uns eigentlich so gut wie es ging ferngehalten vom Geschäft und auch von den Problemen, die man so hat, wenn man ein Geschäft halt aufbaut. Und auch später, als wir dann schon älter waren, hätten wir uns frei entscheiden können. Also da hieß es, wenn ihr studieren wollt, dann studiert und wenn ihr irgendeinen Handwerksberuf lernen wollt, dann könnt ihr das auch gern machen. Wir unterstützen euch.
Denn jetzt kommt es, liebe Zuhörer. Ich habe die Beatrix vor über 10 Jahren kennengelernt. Weißt du noch wann?
Ja, 2012, 2013 in der Fachoberschule Neumarkt, da hatte ich dich als Religionslehrer.
Genau, und sie saß vor mir, also nichts mit Konditorin oder sonst irgendwas, sondern du hast dein Abitur gemacht und ich hätte immer gedacht, die Beatrix, die studiert Medizin, ich hätte dir alles zugetraut, der Abschluss war ja gut oder du warst ja wirklich eine Tausendsasserin, du hast getanzt, du warst unwahrscheinlich kreativ und alles, was du angepackt hast, hast du damals schon zu, also das ist jetzt keine Schleimerei, aber alles hast du damals schon zu 100% gemacht.
Ja, das stimmt. So bin ich auch erzogen worden. Keine halben Sachen, alles 100%, alles muss Hand und Fuß haben.
Ja, aber mal ganz ehrlich, liebe Beatrix, das Abitur hättest du dir doch sparen können. Konditoren sind ja dünn gesät.
Das stimmt und nein, ich finde nicht, dass man sich das sparen kann, weil das ist, finde ich, auch noch so ein altes Ding, das irgendwie in den Köpfen der Menschen drin ist, dass man für einen Handwerksberuf kein Abitur braucht. Also ich fand es sehr hilfreich, weil man einfach, ja, auch man ist ja ein bisschen älter, wenn man dann in den Beruf eintritt und dementsprechend kann man auch schon anders handeln, anders denken. Man geht mit manchen Sachen einfach vernünftiger um.
Hattest du zu dieser Zeit damals schon mit den Gedanken gespielt, Konditorin zu werden? Denn wenn ich mich erinnern kann, das stand ja damals gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, das stimmt. Also als ganz kleines Kind, da wollte ich immer das machen, was die Mama macht, vor dem Verkauf und dann irgendwann so 10. Klasse Realschule, dachte ich mir, also wäre das jetzt was für mich oder nicht? Was könnte ich da jetzt machen, dass ich das ausprobieren könnte? Und dann kam ich wirklich in der 11. Klasse irgendwann mal auf die Idee, ja, ich könnte jetzt eigentlich Konditorin lernen, das, was mein Papa macht, weil dann kriege ich einfach einen Überblick über diesen Beruf und über das Handwerk, kann dann abschätzen, ob mir das gefällt, und falls es nicht mir entsprechen würde, könnte ich auf jeden Fall wieder was anderes machen, und so eine Grundausbildung schadet nicht. Da lernt man einfach schon diese ganzen Grundtugenden. Von dem her dachte ich, es ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, und dann schaue ich einfach mal.
Aber du hättest doch so einfach ein Praktikum beim Papa machen können und da mal drauf losbacken. Aber das hast du ja wahrscheinlich so und so gemacht, oder?
Also wir mussten schon ab und zu mal helfen, in bestimmten Saisonen, für bestimmte Arbeiten. Aber das war für uns, also ich kann das immer gar nicht beschreiben, das war wie in so einem Film, wir haben das gar nicht so richtig verstanden. Also wir haben da geholfen, und dann sind wir wieder quasi in unsere eigene Welt abgetaucht, und das war's. Also wir haben das gar nicht wirklich überrissen, was da eigentlich abgeht.
Und ich nehme es jetzt vorweg, liebe Zuhörer, sie hat das Kaffee zum besten Kaffee in Bayern gebracht, laut dem Gourmet-Magazin Feinschmecker.
Genau.
Boah.
Ja.
Muss man sich da bewerben oder wie wird man das?
Ja, also man muss sich schon bewerben. Wir sind angeschrieben worden, dass wir schon unter einer engeren Auswahl sind, wobei, also 500 ist ja auch schon viel, und vorher wurde anscheinend auch nochmal eine Auswahl getroffen, und man wurde dazu aufgefordert, dass man sich gerne online bewerben kann, wenn man getestet werden möchte. Und dann haben wir uns beworben, und dann wusste man aber nicht, wann jemand kommt, der dich anonym testet.
Ach, die kommen dann plötzlich so wie bei der Sterneküche sozusagen?
Genau. Eine Person, denke ich, kommt da. Ich weiß es aber bis heute nicht, auch nicht, wann die Person da war. Wir haben das dann auch erst im November erfahren, als es rauskam. Also wir sind auch nicht vorab informiert worden. Und das Witzige war, dass wir so gehypt waren, dass wir da jetzt in diesem Büchlein drin stehen, der 500 besten Cafés und Röstereien. Und dann haben wir eine E-Mail bekommen, herzlichen Glückwunsch zum Landessieger. Und dann haben wir uns gedacht, also irgendwie, was soll denn das jetzt? Also wir haben es nicht zusammengebracht und sind aber auch nicht auf die Idee gekommen, dass wir da nochmal nachschauen. Und wir waren da eh so im Stress, weil Weihnachten. Und dann schreibt mir mein ehemaliger Berufsschullehrer aus München, der jetzt der Schulleiter ist, und ja, herzlichen Glückwunsch zum Landessieger. Und dann habe ich den Angriff und gesagt, also,
was bist du jetzt?
Wie meinst du das? Wie kommst du da drauf? Und dann hat er gesagt, ja, ganz vorne, gleich auf der ersten Seite steht es drin, dass wir quasi Landessieger von Bayern sind. Und das war natürlich dann für uns, wow, also, dass wir wirklich das beste Café in Bayern sind. Und es wurden unsere, also die Haute Patisserie, die Törtchen wurden getestet, auch das Inès-Törtchen zum Beispiel, und die Pralinen, und es wurde sehr hoch gelobt. Also das fand ich natürlich super toll, dass wir da gleich mal so einen Startschuss hatten, ja.
Was macht ihr dann anders als die anderen?
Die haben ja die Törtchen getestet, und ich glaube, da wird so dieses Gesamtkonzept bewertet, ja, wie ist der Verkaufsraum, wie ist das Personal, wie sind die Produkte, wie ist das Erlebnis, das du dort hast, auch im Café natürlich. Wie ist der Service, wie wahrscheinlich ist auch das Geschirr und einfach, wie spielt alles zusammen, hat es einen roten Faden.
Und wenn ich dieses beste Café in Bayern mal besuchen möchte, wann und wo muss ich hin, beziehungsweise wann hat es überhaupt auf?
Also wir haben jeden Tag, also Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und samstags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Also das ist in der oberen Marktstraße in Neumarkt.
Also in Neumarkt in der Oberpfalz in der Marktstraße, das kann man googeln. Jetzt sind wir noch beim Abitur. Ich muss da kurz nochmal, dieser Gedankengang, jeden Menschen muss man überreden, ein Handwerk zu lernen. Ganz ehrlich, hättest du was studiert, mit den Noten hättest du es ja locker machen können, dann hättest du dich wahrscheinlich leichter getan.
Nein, weil, also ich habe schon immer sehr weit vorausgedacht, und für mich war klar, egal was ich mache, ich will da einfach gut sein und auch sehr erfolgreich werden, und es wäre fast egal gewesen, was ich gemacht hätte. Und von dem her wollte ich einfach was finden, wo ich meine Kreativität ausleben kann und trotzdem auch mein organisatorisches Talent und da habe ich schon ein großes Potenzial drin gesehen.
Boah, das ist aber schon krass, wie du das erzählst, denn jeder Zweite sagt, der Bäcker und der Konditor ist ein Sterben des Handwerks aufgrund der großen Industrialisierung.
Ist und, es auch, ja.
Ja, und leider. Dann kommt die Beatrix und sagt, jawohl, jetzt lege ich los.
Ja, ich habe halt schon die Chance darin gesehen, dass es schon einfach eine Basis da ist und dachte mir, diese Basis kann ich auch sicher nutzen und ich tue mich leichter, wenn ich mit irgendwas von vorne anfangen muss.
Ja. Hast du dann zu Hause beim Papa gelernt?
Nein, um Gottes Willen. Also meine Eltern hätten mich niemals zu Hause lernen lassen. Ich habe in München gelernt, in Grünwald, Cafeterie Lang. 2,5 Jahre habe ich da meine Ausbildung absolviert.
Warum gerade dieses Kaffee?
Wir haben uns damals umgeguckt und für mich war schon klar, ich möchte einen Betrieb finden, bei dem ich alles, also so viel wie möglich mitnehmen kann. Also ich wollte auch übrigens jetzt nicht bei irgendeinem Innungskollegen oder so, den man jetzt gut kennt, lernen, sondern ich wollte fremd sein. Das war mir auch wichtig, deshalb dann auch München. Damit man da einfach ganz normal wie die Beatrix halt also einfach angenommen wird und jetzt nicht, dass dahinter steht, dass wir eine Konditorei daheim haben und so weiter. Ich wollte einfach nur als ich dort sein und meine Ausbildung machen.
Das warst du nie, gell? Denn damals in der Schule, die Kollegen haben dann schon mal gesagt, ja, in deiner Klasse, da sitzt die Tochter vom Wittl. Also du warst stadtbekannt.
Ja, aber ja, also es hat mich meine ganze Schulzeit irgendwie immer begleitet, auch relativ oft negativ, muss ich sagen.
Ich frage jetzt mal nach, warum negativ, denn du warst ja, du musstest ja der Klassenliebling sein. Das ist die, die immer leckere Torten mitbringt. Und zu Fasching gibt es dann dies und jenes. Also besser kann es doch gar nicht laufen.
Nee, so war es nicht ganz. Also da war schon auch immer viel Neid. Da habe ich das Gefühl gehabt. Und vor allem, wir waren ja eigentlich noch relativ klein, auch in der 5., 6. Klasse. Also das muss dann auch von den Eltern irgendwie gekommen sein. Über die Kinder, also das war schon, man hat da schon immer so eine Spannung gespürt und ich war schon immer in Beobachtung. Natürlich, weil ich auch aktiv war und weil ich halt schon auch in vielem, ja, ein Talent war. Ich bin immer auch ein bisschen nach vorne gegangen und das war, glaube ich, auch schwierig.
Also das war sie immer, sie hat immer, und ich wiederhole es jetzt nochmal, alles zu 1000% gemacht. Ich kann mich noch an den Fachreferat erinnern, sie ist da wirklich im festlichen Outfit gekommen, wo ich mir dachte, hey, gute Frau, das ist ein Fachreferat, aber nein, sie hat es durchgezogen. Respekt an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt vor mich hinschaue und diese leckeren Törtchen sehe, die du mitgebracht hast, ich sage ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Das traut man sich ja gar nicht essen.
Ja, doch. Also,
wir werden sehen. Ich werde heute eine Live-Verkostung durchführen, dazu aber später. Jetzt sind wir gerade in München und ja, du lernst, es ist ja eh spannend, was will man, ich denke immer, was will man da lernen? Mikey Beck, es gibt einen Kuchen, es gibt eine Torte, dann gibt es vielleicht die Hochzeitstorte und ein Schokocroissant. Da bist du dann fertig, hast 2,5 Jahre gelernt und dann geht's doch nach Hause.
Ja, also umso mehr, dass man in dieses Handwerk eintaucht und auch in die Materie, umso mehr wird einem klar, wie wenig das man eigentlich weiß. Also ich finde, dass es auch sehr in eine technologische Richtung gehen kann, gerade wenn es einem wichtig ist, dass man eben nicht auf Hilfsmittelchen zurückgreift und zum Beispiel besondere Konsistenzen kreieren möchte oder wirklich eine lange Haltbarkeit erzielen will, ohne dass man jetzt irgendwelche Zusatzstoffe dazu gibt und dann geht's schon ins Technologische.
Also bei dir ist da keine Backmischung drin?
Nein, um Gottes Willen. Also es gibt viele Betriebe, die da auch damit arbeiten, also auch aus Personalmangel und ja, einfach weil es immer gleich wird, aber das ist so ein, ja, man sticht da nicht mehr raus aus der Masse. Was vielleicht schlimm ist, dass sich die Menschen daran gewöhnen, an diese besonderen, ja, industriellen Geschmacksrichtungen.
Und das hast du damals in München gelernt?
Ja, natürlich auch. Also wir haben da verschiedene Bereiche auch gehabt, wie es halt überall ist. Und man kriegt einfach eine gute Basis vermittelt. Und erstmal geht es da wirklich um überhaupt in das Handwerk reinzukommen, in eine Ausbildung.
Was war dein Gesellenstück? Da muss man ja so eine praktische Torte wahrscheinlich dann backen. Was war das?
Mein Thema war Spanien, Flamenco. Ja, ich musste dann aus Zucker, habe ich dann so einen Fächer gegossen und eine Zuckerrose gezogen. Ja, einfach
das
so.
Das hört sich ja schon
Thema.
Fast nach Meister an und nicht mehr nach normalen Gesellen. Du hattest da schon hohen Anspruch, gell?
Ja, richtig. Und ich muss aber auch sagen, in München, da war auch noch richtig Zug dahinter und da waren die Lehrer richtig toll und da konnte man auch richtig was dazulernen.
Und dann ging es vollgepackt mit Wissen heim in die Firma.
Genau. Erstmal wollte ich eigentlich nur nach Hause, um also so ein Jahr einfach um reinzuschnuppern und dann nochmal weiterziehen. Und dann hat sich das aber so ergeben, es hat eine Postenleitung aufgehört und dann bin ich da richtig ins kalte Wasser geschmissen worden und war dann 3 Jahre zu Hause und habe die Zeit genutzt, um einfach mir dort das ganze Wissen, was mir vielleicht noch gefehlt hat, mir einfach anzueignen. Und natürlich habe ich da auch schon die ersten Erfahrungen machen dürfen Richtung Personalführung. Ja, die Strukturen ein bisschen kennengelernt.
Aber jetzt einmal ganz ehrlich, wahrscheinlich hört er ja gar nicht zu, der Papa. Wie ist es, wenn man dann nach Hause geht und plötzlich mit dem eigenen Vater in der Küche, in der Backstube steht?
Ja, also nach der Ausbildung würde ich sagen, war das schon noch sehr einfach, weil ja, man lernt ja erstmal und fügt sich erstmal ein. Ich musste ja erstmal die Betriebsstruktur kennenlernen zu Hause und eher dann. Ich war ja noch in Frankreich und 3 Jahre später bin ich dann nach Frankreich und als ich da nach Hause gekommen bin, da war es dann schon etwas schwieriger, würde ich sagen.
Zu dieser Zeit kommen wir noch, aber bleiben jetzt nochmal kurz in der Neumarkter Zeit, da hast du auch deinen Mann kennengelernt, der mit dir jetzt in der Firma ist.
Genau, den hatte ich schon im letzten halben Jahr, wo ich noch in München war, hatte ich den kennengelernt und also mittlerweile ist er mein Mann.
Das ist doch ein Leben auf der Überholspur. Gab es da auch mal Tiefschläge?
Ja, also so, es hört sich immer so super an, aber also gab schon Tiefschläge, ja, definitiv. In München war da mal so ein Moment, da hatte ich dann mal kurzzeitig mit meinem Herz ein bisschen Probleme und da ist mir einfach klar geworden, ich bin ständig über meine Grenzen gegangen und ich habe eigentlich gar nicht so wirklich auf mich gehört. Das war eine sehr harte Zeit, also ich war da auch wirklich, habe da kennengelernt, wie es ist, ganz alleine zu sein, auch damit dann umzugehen und eben den Mut zu fassen, zu sagen, ich kriege das wieder hin und ich gebe mich jetzt da nicht auf.
Was war mit dem Herz?
Also das hat einfach zu schnell geschlagen, sage ich mal, und ich musste einfach auf mich wieder hören und einfach zur Ruhe kommen, zu mir finden und dann wurde das auch wieder besser.
Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, jeder, der deinen Lebenslauf kennt und wir gehen da noch ein paar Stationen durch, zur Ruhe gekommen bist du ja nach wie vor nicht.
Richtig, aber der Tom, mein Mann, ist dann in mein Leben getreten und der hat schon maßgeblich dazu beigetragen, dass es mir dann auch irgendwann wieder besser ging, weil er mich wirklich total unterstützt hat und sich da einfach für mich richtig, ja, hingegeben hat.
Oh, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Aber wie hast du den Drive rausgenommen? Denn es steht eine Gesellenprüfung an, es ist die Arbeit, ich bin alleine in München, ich habe einen Partner, der in der Heimat sitzt und dann soll plötzlich die Beatrix langsamer machen.
Ja, da ging es eher um das Thema, einfach das mir selbst recht zu machen und es nicht im Außen recht zu machen. Das ist mir dann erst so richtig bewusst geworden. Und wenn dir das nicht bewusst ist, dann kann man da also schon sehr leicht über seine Grenzen gehen.
Und dann steht man 3 Jahre lang in Neumarkt, es geht wieder gut, alles passt. Warum geht man dann noch nach Frankreich?
Also ich hatte, muss ich auch an der Stelle sagen, wirklich immer die volle Unterstützung meiner Eltern. Sowohl auch in München als dann auch in Neumarkt. Und dann habe ich auch gesagt, also ich möchte gern, also ich habe das Gefühl, mein Wissen ist jetzt am Ende.
Aber für mich als Laie, Beatrix, du hast alles, du kannst alles, was will man noch erleben? Es läuft doch überall auf der Welt gleich ab. Es Backen ist Backen.
Nee, da gibt es riesige Unterschiede. Und was heißt, ich kann alles? Also das war ja nur in meinem Horizont, was ich dachte, dass ich kann. Und ich habe aber schon gemerkt, da ist noch Luft nach oben. Und
warum dann Frankreich und nicht Köln, Hamburg?
Ja, also Frankreich ist ja grundsätzlich schon bekannt für die Welt des Genusses, würde ich sagen. Und vor allem auch für die Patisserie-Szene. Und ich hatte schon irgendwie immer so ein bisschen ein Faible für Frankreich, habe auch Französisch gelernt auf der Realschule und dann dachte ich mir, das passt eigentlich ganz gut, da gehe ich hin. Und habe mir dann auch einen Betrieb ausgesucht, mich dort beworben und ich wurde dann auch genommen. Das war ein Betrieb im Elsass, also da sprechen sie ja noch so ein bisschen Deutsch, aber auch Elsässisch und Französisch. Und
da kommt man dann mit dem Realschulfranzösisch gut durch.
Ja, also die Chefs dort, die haben auch Deutsch beherrscht und ich muss auch sagen, Gott sei Dank, sonst wäre es schon ein bisschen schwierig geworden am Anfang, Aber klar, man wird da ins kalte Wasser geschmissen und man kommt dann, muss halt auch gucken, wie man klarkommt. Und da war ich 5 Monate im Elsass bei Daniel Ribert. Ja, ich glaube, er hat schon gesehen, dass ich einfach strebsam bin und schon auch gut in dem, was ich tue. Und hat mir dann, dazu muss ich noch sagen, er war Mitglied von Relais Dessert. Das ist eine Vereinigung der besten Konditoren, ja, weltweit. Und das sind ungefähr 50, also die Hälfte an Franzosen Mitglied und dann nochmal die Hälfte international.
Aber gib mir doch mal kurz, bevor du weitererzählst, ein Beispiel, was du sagst, jawohl, das habe ich da unten dazugelernt. Ich kann das gerade für mich nicht greifen.
Die Finesse und natürlich auch das strukturierte und rationelle Arbeiten, das ist wieder ganz anders als, also da liegt der Fokus wieder auf ganz anderen Sachen als in der deutschen Konditorei. Und das ist zum Beispiel super interessant. Also
aber geschmacklich ist alles gleich?
Nee, gar nicht. Auch kompletter Unterschied. Ja, die sind prinzipiell etwas schwerer unterwegs und die haben auch eine andere
Essenskultur.
Sahne. Ja, eher mehr so Ganache, aber also ich weiß jetzt nicht.
Das sagt mir wieder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist, auf jeden Fall schmeckt es anders und besser.
Ja, und also ich will jetzt nicht die deutsche Konditorei schlecht machen, um Gottes Willen. Also da, das hat auch absolut seine Berechtigung und seinen Reiz. Es ist einfach anders.
Und nach 5 Monaten hat er gesagt, Mädel, ich habe was für dich.
Ja, genau. Also dadurch, dass er da in der Vereinigung dabei war, hat er mir angeboten, dass ich mir 3 Betriebe aussuchen darf, zu denen ich gern gehen möchte. Und er hilft mir, den Erstkontakt zu knüpfen. Und das war für mich natürlich ja, wie eine Erfüllung eines kleinen Traumes, muss ich sagen, weil Mitglied ist auch Pierre Hermé in Paris und Pierre Hermé ist so der Weltkonditor und also für mich absolutes Vorbild.
Wann ist der zum ersten Mal bei dir in Erscheinung getreten? War das schon zu Voss-Zeiten oder erst während deiner Münchner Zeit oder erst wie du in Paris warst? Weil mir sagt der nichts.
Ja, das ist klar, dass er dir nichts sagt. Aber das ist auch, also während der Ausbildungszeit, wenn man da so in diese Konditorszene eintaucht, dann irgendwann kommen schon diese Namen.
Hat der irgendein Steckenpferd, was der ganz besonders gut kann?
Ja, der hat die Macarons in Anführungsstrichen erfunden bzw. revolutioniert. Also er hat so die Macarons, wie man heute kennt, hat er die quasi eingeführt mit dieser Ganache-Füllung und bunt. Und dafür ist er weltweit bekannt geworden.
Und zu denen wolltest du?
Ja, ich fand es einfach super interessant. Den seine ganze Geschichte auch. Er hat relativ spät erst gestartet, sich selbstständig zu machen und wurde dann super schnell weltweit bekannt. Da hat mich einfach die Struktur interessiert. Wie läuft es da in so einer Produktion ab?
Also dein Erstwunsch ging tatsächlich in Erfüllung. Die hat da angerufen und gesagt, hey, ich habe da so ein Mädel aus der Oberpfalz und die ist gut, nimm die mal. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So ungefähr wahrscheinlich. Er hat halt eine E-Mail hingeschrieben und dadurch, dass die sich kennen, ist es natürlich schon mal ein Riesenfortschritt und ich musste dann aber trotzdem meine Unterlagen und so eine Art Bewerbung hinschicken. Es ist nicht, dass man sagt, so super, jetzt kann ich da hin. Es hat dann schon ein bisschen gedauert und dann durfte ich eine Woche in der Produktion in Paris, also ein bisschen außerhalb von Paris sein und dann durfte ich noch eine Woche in Paris in so einem ja, wunderschönen Gebäude in einer Loftwohnung. Da haben die ihre Entwicklung gehabt. Also wirklich, da ist das Büro von Pierre Hermé und so eine Loftküche und in der stehen 2 Konditoren und entwickeln seine Ideen, seine Gedanken und probieren das aus. Und dann gibt es da einmal in der Woche so ein Meeting und da wird sich dann an den Tisch gesetzt und dann wird ihm vorgezeigt, was sie jetzt produziert haben und dann wird es getestet, dann wird darüber diskutiert und er zeichnet da mit seinen 3 Stiften auf Papier das Törtchen auf mit den Schichten und beschreibt was und schreibt seine Gedanken auf und es ist wie so ein Designer und es hat mich von den Socken gehauen, dass ich sowas miterleben durfte und dachte mir so, wow, der lebt da so dieses ganz Kreative, was mich auch an diesem Beruf so reizt.
Ich finde es ja ganz spannend. Ich hätte jetzt gedacht, du kommst zu diesem Menschen in die Backstube rein, der steht hinterm Tresen mit einer Sahnespritze in der Hand und macht seine tollen Macarons, aber der sitzt tatsächlich im Büro und zeichnet.
Ich hatte Glück, dass er überhaupt da war. und was er den ganzen Tag macht, der wird ganz viele andere Sachen zu tun haben. Der ist auch gar nicht mehr in der Produktion, der gibt nur noch Ideen. Und
du bist mit dem dann wirklich am Tisch gesessen und hast dann mit dem die neuen Kreationen durchprobiert?
Ja, ich durfte da wie so ein kleines Mäuschen daneben sitzen. Ich habe natürlich keinen Ton gesagt. Ich habe mir das einfach beobachtet und war sehr ehrfürchtig und dachte mir, wow, dass ich da jetzt sitzen darf, das ist fast ein kleiner Traum.
Jetzt stell dir mal vor, du hättest da was probiert, das nicht geschmeckt hätte, gell? Und die hätte gefragt, und? Wie schmeckt's?
Nee, also ich weiß gar nicht, ob ich da mitprobiert habe, ehrlich gesagt. Aber für mich war das einfach schon Highlight genug, einfach zu beobachten, was die machen, wie sie arbeiten. Ich habe dann auch viel gefragt. Ja, das war eine super wichtige Erfahrung, aber es war auch richtig hart. Also es war auch keine leichte Zeit.
Ja, ich glaube, mit einem Realschulenglisch stößt man da auf jeden Fall an seine Grenzen.
Ja, Englisch geht da eigentlich fast gar nichts. Also
oder beziehungsweise mit dem Realschulfranzösisch.
Ja, das hat lange gedauert, bis man da reinkommt. Und also, ich sag mal so, der Fachjargon, der ging dann relativ schnell und gut, was dann die einzelnen Fachbegriffe sind. Und ich habe auch verstanden, was die innerhalb der Backstube von mir wollen. Und ich konnte dann auch einigermaßen antworten. Also was da auch so interessant war, muss ich noch sagen, sind diese Betriebsstrukturen. Also wie die auch sich wirtschaftlich aufgestellt haben, das hat mich natürlich auch interessiert. Die hatten eben bestimmte Maschinen und da kommen wir dann auch nachher nochmal dazu. Und diese Maschinen haben mich so fasziniert, weil ich mir dachte, wow, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Die haben da, sind da andere Systeme gefahren, einfach anders wie das in Deutschland.
Also ich nehme es jetzt kurz vorweg. Ihr habt eine Water Cut, also eine Wasserschneidmaschine gekauft für Torten und für Schokolade und sonst irgendwas.
Für, also eine Wasserstrahlschneidemaschine für Törtchen, Schokolade und egal was man.
Ich habe jetzt mal nachgeschaut, ich hau's jetzt einfach raus. Das Ding kostet 150.000 Euro.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, das rechnet sich nicht. Also wenn ich dein Vater wäre und du würdest von Frankreich heimkommen und dann kommt die Beatrix und sagt, Papa, wir brauchen das Ding, dann würde ich sagen, hast du einen Knall.
Ja, so war es auch. Also es war auch sehr unrealistisch, aber für mich stand fest, die Maschine will ich haben. Ich habe mir dann natürlich auch dazu überlegt, wie geht es, also wie können wir die haben und was muss passieren, wenn wir sie dann haben und was brauchen wir vorher noch für Maschinen, dass wir die Maschine überhaupt installieren können. Also da gehen ja vorher auch einige Schritte noch voraus, damit du dann halt auch die Maschine auch dann gut benutzen kannst.
Ja, aber mal ganz ehrlich, wie hast du deinen Vater überzeugt? Ich meine, er ist ein Oberpfälzer und dann kommst du mit tollen Ideen und der wird doch auch sagen, also Mädel, es läuft doch alles super, wir sind der Wittel und jetzt kommst du, möchtest plötzlich den ganzen Betrieb umbauen, halt mal den Ball flach.
Ja, das war natürlich schon schwierig. Also erstmal war es ja eine Zukunftsvision, sag ich mal, wo man sagt, ja, wie weit ist das jetzt weg? 3, 5, 8, 10 Jahre. Also das war da noch nicht greifbar, aber ich habe das schon sehr präsent immer wieder gesagt, dass ich das gern hätte. Somit war das dann auch irgendwann in den Köpfen meiner Eltern. Ja, ich habe aber auch was getan dafür. Also ich habe dann Strukturen langsam verändert, spezielle Schritte schon eingeleitet, die uns das dann später einfach leichter machen. Zum Beispiel braucht man einen riesigen Luftdruckkompressor, der wirklich riesig ist. Also der hat ein eigenes kleines Häuschen. Und ja,
für was braucht man den?
Damit die Maschine funktioniert. Also man braucht auch einen Luftdruckanschluss für die Maschine, weil damit der Wasserstrahldruck quasi aufgebaut werden kann. Das
aber
ist
was
alles
schneidet ihr damit?
Ja, also wir schneiden eigentlich unsere Entremets, also die Törtchen damit und wir können auch Schokolade damit schneiden, was natürlich super revolutionär ist, weil Schokolade, wenn ausgehärtet ist, da geht gar nichts mehr.
Ah, also ich sehe es gerade vor mir, sie hat mir ein kleines Törtchen mitgebracht, da ist ein Schokoladenblättchen, das hat nicht mal einen Millimeter drauf und da ist ein Kreis ausgeschnitten, das ist mit dieser Maschine.
Genau, also da gehört sich natürlich auch einiges dazu. Umso dicker die Platte ist, umso leichter geht es natürlich auch zu schneiden. Aber das ist natürlich schon hier, es ist nicht mal Millimeter dick. Das verlangt schon Know-how.
Und wer setzt es dann auf das Törtchen drauf? Auch eine Maschine oder geht
das
per Hand?
Nein, das alles per Hand. Also wir stellen ja die Törtchen auch alle per Hand her. Ist ja auch wirklich noch richtiges Handwerk. Das Einzige, was die Maschine uns abnimmt, ist das Schneiden. Und natürlich gibt es da viele Variationen, was man dann auch machen kann. Zum Beispiel wie jetzt diesen Schokoladendekor. Das könntest du jetzt nur sehr mühsam von Hand machen. Und auch niemals so akkurat. Und das ist aber auch der Gedanke dahinter, um lästige Arbeiten zu ersetzen und lieber dem Fachkonditor die Arbeiten machen zu lassen, die seinen Beruf ausmachen, ja, die die Kreativität erfordern, die das Geschick erfordern. Also wenn du solche Törtchen mit der Hand schneidest, egal wie exakt du das machst und wie viel Zeit du dir nimmst, es sieht danach niemals so schön aus wie mit dieser Maschine.
Ja, ich habe es mir gedacht, also das Messer muss scharf sein, jetzt bin ich eines Besseren belehrt worden, es ist ja Wahnsinn. Also Leute, ich verlinke euch die Seite in den Shownotes, ihr müsst unbedingt da mal draufschauen. Das sind tatsächlich Kunstwerke. Und das hast du auch vorher alles gezeichnet und überlegt, oder?
Ja, tatsächlich, in der Tat, ja. Natürlich nimmt man ja, also man nimmt schon was mit von den bestimmten Stationen, wo man war. Und dann sagt man, Mensch, das war gut. Und dann fängt man aber an, alles in einen Topf zu schmeißen. Und ja, es entsteht einfach die eigene Kreation und einfach die Vorstellung, wie ich mir das vorstelle, was für mich Genuss ist. Und wir haben ja auch unsere Marke entwickelt, richtig professionell. Da kam dann eben raus Genusskunst und das setzt sich zusammen aus Konditorkunst und Kulinarik. Also das ist auch das, was mein Papa immer eigentlich verbinden wollte mit der Konditorei. Es war auch schon immer ein Konditor, der 10 Schritte vorausgedacht hat in seiner Zeit. Und ich dachte, mich greift es auf, aber jetzt halt einfach in der jetzigen Zeit, in die moderne Zeit.
Also du bist echt crazy unterwegs, aber jetzt kann ich endlich was mit Genusskunst anfangen. Es ist Kunst.
Genau, es sollte fürs Auge Kunst sein, aber auch für den Gaumen.
Und also ich glaube, ich probiere das jetzt mal.
Ja, sehr gerne.
Wie gesagt, wir machen auch ein Video dazu. Der Meier isst ja unwahrscheinlich gern. Jeder, der mich kennt, weiß, Mensch, wenn der Meier was zu essen hat, ist er glücklich. Ich muss ja sagen, ich bin ja da wirklich ein bisschen so ein Tölpel, denn ich bin der Typ, mit einem Hub sind sie im Mund. Da ist sogar ein Kärtchen dabei, wie das Ganze gegessen werden muss. Hier, ich esse gerade jetzt gleich ein Fleur de Versailles. Das ist ein längliches Törtchen mit 2, 4, 6 Schichten.
Ja, also unser Fleur de Versailles Törtchen, das hat den Namen Blume von Versailles und es hat leicht florale Nuancen. Das soll quasi, wenn man seine Augen schließt, sollte einen dieser Genuss daran erinnern, wenn man einen Spaziergang durch den Vorgarten von Versailles macht und man quasi die ganzen Blumen und man riecht das alles und nimmt es wahr, so sollte das im Gaumen sein und im Geschmack.
Das hast du dir überlegt, bevor du das Törtchen kreiert hast?
Ja.
Oder hast du gedacht, ich mische jetzt...
Hat sich im Prozess ergeben, würde ich sagen.
Wie lange hast du gebraucht, bis du dieses Fleur de Versailles entwickelt hast? Wie lange dauert sowas?
Sehr lange. Das Fleur de Versailles hat 80 Zutaten.
80?
Ja. Und wir haben so viele Tests gemacht von jeder einzelnen Schicht mit wirklich 0,1 Gramm mehr von dem und dann 8 Tests nebeneinander, dann die Konsistenz gecheckt, ist es das, was wir wollen und so weiter. Also wir sind da richtig auch ins Technologische reingegangen, um einfach den bestmöglichen Geschmack rauszuholen.
Aber jetzt einmal ganz ehrlich, wir sind ja in der Oberpfalz. Also ich will jetzt uns nicht schlecht reden. Ich bin auch Oberpfälzer. Checkt es der Neumarkt, ob jetzt da 0,1 Gramm von denen oder 0,2 Gramm mehr von denen drinnen ist?
Nee, aber um das geht's, glaube ich, gar nicht. Ich denke, dass es um den Gesamtgenuss geht.
Okay.
Und das, glaube ich, schmeckt man schon. Und das ist ja so, wie wenn du jetzt in ein Sterne-Restaurant gehst und da eine Kreation ist, dann ist es ja für dich auch total überraschend. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das jetzt alles zustande kommt und was der Koch letztendlich alles zusammengezaubert hat und das nochmal eingekocht und hier eine Schü und da nochmal. Und das ist im Endeffekt das Gleiche, nur im Konditor.
Also ich habe jetzt schon ein ganz schlechtes Gewissen. Sie ist gekommen mit einer Kuchenschachtel und hat gesagt, ja, wie lange dauert es ungefähr zum Aufzeigen, bis dass wir zum Tortenessen kommen? Ich so, ja, das passt schon, stell es mir einfach hin. Ich habe das Ding ja nicht mal richtig wertgeschätzt. Hallo, 80 Zutaten, aber du hast mir immer noch nicht gesagt, wie viele Tage, ich wollte jetzt erst sagen Stunden, du mit dem verbracht hast. Wie lange?
Ich habe das zusammen mit einem Meister gemacht, der bei uns, der meine rechte Hand ist, der Michael, und wir haben zusammen, glaube ich, ein Jahr ganz akribisch die Törtchen entwickelt. Also immer wieder natürlich. Du kannst jetzt nicht ein Jahr nur das machen, aber immer nach der normalen Arbeit im Endeffekt haben wir wieder weitergemacht. Dann haben wir wieder Konsistenztests gemacht. Dann brauchst du natürlich auch wieder eine kreative Pause, wo du sagst, so, jetzt machen wir uns mal Gedanken, wir lassen das jetzt mal 2 Wochen stehen und gucken, dann bist du hast halt was anderes gemacht in der Zeit und bist dann wieder zurückgekommen und es sind einfach so Prozesse gewesen.
Aber in der Zeit kann man ja das zumindest schon mal verkaufen.
Nee, wir haben das...
Ihr habt das erst nach Fertigstellung in den Verkauf gegeben.
Wir haben das dann gar nicht in den Verkauf gegeben, sondern es war ja dann klar, also es stand eigentlich erst, also wir haben ja letztes Jahr im April die neue Marke eröffnet und ich sage, 3/4 Jahr vorher stand erst fest, dass wir das so machen, wie wir es dann gemacht haben.
Ich weiß ja nicht mal, wie ich das auspacken soll. Soll ich die Folie da einfach, ich traue mich da nicht einmal hinlangen, ob es jetzt bin ich,
das also ist wichtig schon ist, voll. Ja. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall einen kompletten Gabelstich nimmst, von ganz oben bis nach ganz unten.
Okay, und da kann ich das in der Folie drin lassen?
Ja, also du kannst jetzt von der Mitte rausstechen und dann musst du das komplett in deinen Mund bitte...
Darf ich kurz fragen, das kann sich ja kein, wie teuer ist das Ding?
Also das Fleur kostet 12 Euro.
12 Euro für ein Jahr Arbeit und 80 Zutaten. Wie lange dauert das, bis das Fleur fertig ist?
Also das sind, ja, je nach Prozess 3 bis 5 Tage. Also mit mal schnell geht da eigentlich nichts.
Ich habe jetzt mal eine Gabel rausgenommen und ich probiere es jetzt einfach mal.
Also schließ auch deine Augen und versuch dich ganz auf das zu genießen, weil es kommt ja so facettenweise dann alles.
Es kommt facettenweise.
Klar, weil dein Gaumen schmeckt, also es nimmt ja unterschiedlich wahr. Es kommt nicht alles auf einmal.
Ach, du hast da festgelegt, wann welche Schicht kommt.
Ja, das steht da auf der Genussbeschreibung.
Oh, okay, großer Fehler.
Ist es erst und dann vergleich dich, ob du...
Okay, also ich esse das jetzt mal. Wow. Habe ich es zu schnell runtergeschluckt?
Nee, alles gut.
Ich habe das alles richtig gemacht jetzt. Mhm. Ich komme total... Aber... Es ist wirklich boah, krass. Also, liebe Zuhörer, es ist, ich würde jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen, aber ohne Schmarrn, sowas habe ich noch nie gegessen. Es startet ganz anders, wie es im Abgang ist.
Genau.
Und dann plötzlich, irgendwann ist da noch so ein Kriesel dabei, wo man ein bisschen so ein Kriesel, so ein Knuss.
Crunch,
so, ja. Genau. So ein Crunch, also es ist ja Hammer.
Mhm. Was schmeckst du so für Nuancen?
Himbeer ist dabei. Es schmeckt blumig.
Ja.
Ich weiß nicht, wie Blumen schmecken, aber es schmeckt blumig. Es schmeckt nach Frische. Es ist Wahnsinn.
Ja, genau. Also.
Hey Leute, also ganz ehrlich, verschickt ihr die auch oder muss man da extra dann nach Neumarkt fahren? Ich esse derweil noch.
Also da muss man auf jeden Fall nach Neumarkt fahren zu uns, ja. Wir sind zwar auch beim Feinkost Käfer, aber da sind wir nur mit 3 Törtchen und da ist jetzt das Fleur nicht dabei.
Weltklasse.
Also es ist auf jeden Fall. Mit roten Früchten und Cassis Heidelbeere.
Mhm.
Und ja, Himbeer ist da auch dabei, aber nur ganz dezent. Und es ist ein Erdbeerkonfit dabei, ein Vanillecremeux und ein Haselnusscrunch mit gecrashtem, getrockneten Crepe und Orangenblüte und Lavendelnuancen und einem Orangen.
Orange, genau. Oh, also es ist ein Gedicht. Sorry, Mama, das Beste, was ich bis jetzt an Torten gegessen habe.
Dankeschön.
Weil normalerweise kennt man ja den Konditor, der haut immer sehr viel Fondant drauf und Hauptsache Süß und Zucker, das ist hier gar nicht so.
Nee, das hat damit auch wirklich nichts zu tun.
Da denkt man, also ich bin jetzt wirklich der Banause und du wirst mich jetzt schimpfen, aber da denkt man, hey, 12 Euro für so ein Stück Torte, da denkt man, ja, ganz ehrlich, das ist ja viel zu günstig.
Ja, also es ist es auf jeden Fall wert und das ist natürlich, da haben wir schon eine große Welle wieder geschlagen, als wir damit gestartet haben, weil wir damit viele auch erstmal ja geschockt haben, was uns da jetzt einfällt, Törtchen für 8 bis 12 Euro da jetzt anzubieten und zu verkaufen. Aber ich wollte auch anecken und einfach bewusst machen, dass die Leute mal nachdenken müssen. Man kauft sich hier also ganz bewusst einen Genuss und es ist, ob das jetzt mit dem Partner ist oder in der Familie oder einfach nur für sich alleine ein Genussmoment am Tag, dass man da wieder zurückkommt. Also wir empfehlen da auch ein Glas Champagner dazu. Wir haben uns auch 2 Champagner ausgesucht, die wir dazu empfehlen. Ja, Champagner hebt den Geschmack von diesen Törtchen. Und das ist einfach wirklich so das Leben genießen. Da sind wir weit davon entfernt. Und ich finde, so kleine Momente machen es einfach aus, wo man sagt, jawohl, ich genieße mein Leben und ich habe dadurch jetzt Lebensfreude. Ja, das hat auch jetzt per se mit was süßem Essen und dadurch dann, ja, vielleicht zunehmen, finde ich, hat damit gar nichts zu tun, weil das ganz anders gewertet wird.
Wie viele verschiedene Gebäcke, Torten, Törtchen hast du denn im Sortiment?
Boah, also wir sind ja die Traditionskonditorei von meinen Eltern.
Also es gibt schon noch die klassische Nussschnecke.
Absolut, ja.
Sehr gut.
Also wir sind
ist
ja
die dann auch besonders oder sagst du, naja, man ist halt eine Nussschnecke?
Ja, also die Produkte meiner Eltern und natürlich von uns, aber ich sage jetzt einfach ganz bewusst von meinen Eltern, von der Traditionsmarke, waren schon immer eine sehr gute Qualität. Also meine Eltern haben schon immer sehr natürlich gearbeitet und die halten auch ihre Qualität seit 35 Jahren konstant. Das gibt uns auch den Erfolg und die Nussschnecke und der Apfelstrudel, also Nusshörnchen im Endeffekt, wir haben keine Nussschnecke und der Apfelstrudel und so weiter und auch unsere Cremetorten, das schmeckt so, wie es damals geschmeckt hat und es ist aber immer noch top und auch dafür kommen die Leute extra von weit her und wir haben einfach in unseren Laden, in den bestehenden Laden jetzt vorne einfach einen Teil dazu genommen und Platz und Raum für die neue Marke geschaffen. Beatrix Wittl Genusskunst hat eben die Haute-Patisserie, also diese speziellen Törtchen. Und wir haben ganz tolle Croissants, auch zweifarbige Croissants. Und wir machen da die Füllungen selber. Und ein Croissant ist ja auch mega aufwendig, wenn du das ganz natürlich herstellst.
Du warst in Neumarkt, hattest aber noch keinen Meister. Du warst in Köln und hast deinen Meister gemacht. Ganz ehrlich, konnten dir die noch was beibringen oder hast du gesagt, naja, das sitze ich jetzt kurz ab?
Also meine Einstellung ist grundsätzlich, dass man immer was dazulernen kann. Also ich würde mich da nie über irgendwas oder über irgendjemanden drüber setzen. Also ich weiß zwar natürlich, was ich kann, aber egal was das ist, man kann immer was dazulernen. Man kann immer persönlich wachsen und so bin ich da auch in die Meisterprüfung reingegangen.
So, jetzt habe ich lecker gegessen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was denn der Beatrix so schmeckt. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Entweder oder, du musst entscheiden und darfst gerne kurz begründen, weshalb du dich so entschieden hast.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Kuchen oder Torte?
Boah, also das kommt ganz drauf an. Auf die Stimmung und auf den Anlass.
Was ist deine Lieblingstorte? Das Fleur, was ich gerade gegessen habe?
Also das ist ein Törtchen.
Aber ist doch das Gleiche. Torte ist ja nur ein kleineres Stück.
Nein, ein Törtchen ist schon ein Unterschied zu einer Torte. Also eine Torte ist eine Cremetorte oder eine Sahnetorte.
Also nicht nur die Größe, sondern das ist auch anders aufgebaut.
Genau.
Ja, okay, dann Torte oder Törtchen.
Aber es kommt auch drauf an. Also
wenn du jetzt Geburtstag feierst, was muss auf den Tisch?
Ja, also natürlich schon die Entremets, also die Törtchen. Aber ich muss auch sagen, ab und zu feiere ich auch mal so eine ganz klassische Schwarzwälder Kirschsahnetorte.
Breze oder Apfeltasche?
Breze.
Tatsächlich?
Ja.
Die klassische Breze.
Ja, doch.
Ihr seid ja auch bekannt für euer tolles Pralinensortiment, von dem jeder schwärmt. Aber jetzt bei der letzten Frage geht's um Popcorn. Süß oder salzig?
Süß, definitiv süß.
Ich habe dich damals kennengelernt, du hast ja unwahrscheinlich gesund gelebt, gell?
Mhm.
Also da passt ja eigentlich der Job, den du gerade machst, überhaupt nicht zu deinem Leben, denn boah, ist ja ganz schön viel Zucker drin.
Ja, das stimmt, aber alles mit Maß und Ziel, das ist auf jeden Fall mein Motto. Also ich esse gern was Süßes, aber also wenn ich jetzt ein Produkt von uns esse, zum Beispiel unsere draschierten Nüsse, dann kann man da schon mal 4, 5 rein snacken. Aber irgendwann reicht es dann auch, weil dieser Heißhunger oder einfach dieses Bedürfnis ist dann gestillt.
Bei mir nicht. Ich musste immer gleich. Also ich liebe ja Schokolade. Vor mir steht auch noch ein tolles Schokoladentörtchen. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall wurde das mit dieser Watercut-Fräse gefräst. Ganz ehrlich, da musst du ja ganz schön viele Torten verkaufen, bis dass diese Fräse abbezahlt ist.
Ja, also das ist natürlich auch klar. Man versucht natürlich die Betriebsabläufe dann auf die Maschine einzustellen. Und natürlich sind wir noch nicht ganz so weit, weil wir haben sie ja jetzt erst seit 1,5 Jahren. Aber das kommt mit der Zukunft und es ist da auch eingeplant. Also du musst auch wissen, wie du dich da drauf einstellst und was du damit machen kannst. Also du kannst jetzt nicht einfach die Maschine kaufen und dann steht sie da. Da geht es ja auch darum, das hat ja auch ein Programm, wenn du so diese Schnittprogramme musst du auch programmieren können.
Ach, machst es du?
Das macht der Tom und ich zusammen im Endeffekt. Also ich bin der kreative Kopf. Ich zeichne dann oft, was wir jetzt ausschneiden können, jetzt für zum Beispiel Ostern.
Der Tom ist dein Mann?
Der Tom ist mein Mann, ja.
Was hat der gelernt, aber kein Konditor?
Nee, der ist eigentlich branchenfremd, der ist Speditionskaufmann und hat als Disponent gearbeitet, 8, 9 Jahre in Nürnberg. Irgendwann kam dann der Punkt, also mein Bruder hat den Betrieb verlassen und hat seine eigene Schokolaterie aufgemacht in Regensburg und dann war für mich so der Punkt, okay, was mache ich jetzt? Weil natürlich unser Betrieb, wir haben 40 Mitarbeiter, es ist ein bisschen groß für, also um das alleine einfach zu stemmen.
Ja, wir sind noch Mama und Papa da.
Richtig, aber natürlich in der Zukunft, meine Eltern sind jetzt auch schon 63 und wollen auch nicht mehr allzu lange. Und dann,
ja, und die Beatrix hat richtig Nerven gekostet, wenn da plötzlich der Papa eine Watercard-Maschine kaufen muss und diese und jene Sachen. Da hat er schon was mitmachen müssen, gell?
Absolut, ja. Nein. Also meine Eltern haben richtig was mitmachen müssen und ich habe auch richtig was mitmachen müssen. Also im Endeffekt
mit deinen Eltern?
Mit meinen Eltern.
Ihr habt euch nichts geschenkt.
Nein,
und dann geht der Tom freiwillig da mit rein.
Ja, richtig. Also er kannte die Familie schon 7 Jahre und hat sich dann wirklich entschieden. Ich habe dann gesagt, Tom, ohne Druck setze ich dir jetzt das Messer auf die Brust. Willst du dabei sein? Kannst du dir das vorstellen für dein Leben? Ja oder nein? Entscheid dich, mach dir Gedanken und dann teils mir mit, weil wenn nicht, müssen wir uns als Familie was überlegen, wie wir dann entweder anders existieren können oder wir müssen es verkaufen oder sowas.
Oder du hättest dich getrennt.
Vom Tom?
Ja.
Nee.
Nee, ich weiß es ja nicht.
Nee, das wäre nicht in Frage gekommen.
Aber also du stellst die Liebe über deinen Beruf, weil so wie ich dich sehe und so wie ich das Ganze hier spüre, ist es deine Leidenschaft.
Ehrlich gesagt wusste ich schon immer, dass der Tom am Start sein wird. Das war so ein Gefühl.
Irgendwie. Und der ist mit eingestiegen.
Ja.
Und das funktioniert auch?
Ja, sehr gut. Also es funktioniert sehr gut. Es gibt natürlich Diskussionen, das ist klar, es gibt auch Meinungsverschiedenheiten, aber das ist auch das Gute, weil der Tom hat einen anderen Blick auf die Sachen, einen ganz neutralen Blick. Ja, er übernimmt die organisatorischen Sachen und im Büro und eben jetzt mit der Maschine das Programmieren und ja, also da spielen wir schon sehr gut zusammen.
Und wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Du sitzt mittlerweile wie der Pierre aus Paris am Schreibtisch und lässt für dich kochen oder wie sieht der Arbeitsalltag einer Beatrix aus?
Sehr arbeitsreich, also von nichts kommt nichts und ich würde sagen, wir sind ja wie ein Start-up-Unternehmen jetzt mit der Marke und natürlich das andere läuft ja auch alles nebenbei. Also ich arbeite ganz normal jeden Tag 10-12 Stunden Minimum in der Produktion und dann nochmal 1-2 Stunden im Büro. Das kann schon mal bis 16 Stunden dauern und das ist, also kann man auf jeden Fall eine Zeit lang mitmachen. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwie eine Balance auch ab und zu mal reinbringen, damit man einfach auch noch ein bisschen was vom Leben hat.
Und vor allen Dingen das Herz.
Ja, aber das ist jetzt gut. Also ich kenne mich jetzt mittlerweile sehr gut und ich fühle mich und spüre mich und weiß da auch ganz genau, wie ich mit mir umgehen darf.
Ich muss jetzt nochmal kurz nachhaken. Diese Zeit damals, da war ja das auch schon eine Herzensangelegenheit, denn du bist ja nach wie vor Konditorin.
Ja, aber da war ich ja noch keine. Also da war ich ja gerade in der Ausbildung und mei, wie es halt so ist, wenn man gerade 19 ist, da passiert halt viel im Leben, viel Entwicklung, die Schulzeit und alles. Also da kam einfach sehr viel zusammen und ja, ich habe mir einfach selber auch immer sehr viel Druck gemacht und wollte dem Außen gerecht werden, wollte mir gerecht werden und so weiter. Also da braucht man einfach Zeit, um sich da kennenzulernen und ja, bestimmte Wege einzuleiten, die dann gut sind. Und was auch noch wichtig war, also ich habe damals zum christlichen Glauben zurückgefunden. Also ich bin natürlich in Bayern, meine Eltern, bin katholisch aufgezogen worden, wir sind immer in die Kirche gegangen und ja, so mit den Jugendjahren ging das irgendwie ein bisschen unter und ich habe so den Bezug verloren. Ja, als es mir dann wirklich nicht gut ging, habe ich da zurückgefunden, weil ich da einfach Halt gefunden habe.
Aber alle treibt es weg von der Kirche, die Beatrix rennt hin.
Ja, was heißt rennt hin? Also der Glaube war erstmal für mich ganz wichtig. Ich finde, Glaube und Kirche sind ja auch zweierlei Sachen, aber es gehört sich auf eine gewisse Art und Weise auch zusammen. Und für mich war erstmal das wichtig, das wieder zu spüren und einfach eine Verbindung zu haben. Also für mich persönlich war das die Kraftquelle, damit ich das auch alles schaffen konnte. Und das ist täglicher Begleiter. Und
betest du dann jeden Tag?
Ja.
Ganz bewusst?
Ja, das ist eigentlich schon, ich sehe das ja total locker. Also für mich ist das gar nicht so, ja, so konservativ streng, sondern ich rede da ganz locker nach oben, wenn ich irgendwie, ja, wenn mich was bedrückt oder wenn ich mich freue oder dann bedanke ich mich. Und das ist einfach so, gehört sich zu meinem Alltag dazu, zu meinem Leben und
bodenständig war sie ja schon immer.
Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil egal, was noch kommt, ich wollte schon immer hoch hinaus und will ich immer bodenständig bleiben, die Wurzel nicht verlieren und das werde ich auch sicher niemals,
denke ich. Eigentlich wäre es doch sinnvoller, dieses Café in München zu eröffnen und nicht in der kleinen Oberpfalz.
Ja, wäre es auch. Haben wir auch viele Gedanken uns schon drüber gemacht. Aber ich bin auch immer überzeugt, dass alles so kommt, wie es kommen muss und dass irgendwie alles seinen Sinn hat. Und das hat auch seinen Sinn. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das zu viert machen. Wir haben uns entschieden, es in Neumarkt zu machen. Das waren immer so Entscheidungspunkte, die dann in dem Moment ganz klar waren. Und darauf vertraue ich schon auch. Dass man sagt, in dem Moment hat es sich einfach super richtig angefühlt und deshalb wird es auch das Richtige sein. Und ich denke, warum? Also wenn man was Tolles macht und wenn viel Liebe dahinter steckt, dann zieht es die Leute so und so her.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Pah! Das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil
Think big.
Genau, also das ist schon mein Motto. Ich habe mir schon immer auch große Ziele gesetzt und halt auch wirklich die unrealistisch sich anhören. Ich glaube, dass jetzt durch diesen Schritt, den wir jetzt gegangen sind, ist jetzt erstmal so ein Zwischenziel in Erfüllung gegangen und jetzt muss man gucken, in welche Richtung geht's denn. Ich glaube, danach könnte ich diese Frage erst beantworten, wo sehe ich mich in 10 Jahren.
Also sie könnte auch in die Politik gehen, sie will sich wieder rausreden, jetzt hau raus. Wo in 10 Jahren? Vielleicht 10 Filialen, was würdest du dir wünschen?
Boah, das kann ich nicht sagen, in welche Richtung, aber was ich sagen kann, ist Worldwide Beatrix Whittle.
Wow. Also ich wünsche es dir von ganzem Herzen, auch wenn dir momentan die Schokoladenkrise einen Strich durch die Rechnung macht. Ist die bei dir schon angekommen?
Ja, schon sehr lange. Also da kämpft man auch, muss ich sagen. Da kämpft wahrscheinlich jeder Betrieb, der Schokolade einkauft. Also das ist verrückt. Also letztes Jahr gab es da 4 saftige Preiserhöhungen. Also wir kaufen eine französische Kuvertüre zu. Ja, und die achten halt wirklich auf Nachhaltigkeit, auf die Herkunft, dass die Kakaobauern fair bezahlt werden, fair behandelt werden, dass keine Kinderarbeit unterstützt wird, dass soziale Projekte auch unterstützt werden und dass vor allem die Umwelt richtig behandelt wird und unterstützt wird, weil also das wächst ja nur am Äquator entlang und die Bäume, die brauchen 5 Jahre, so ein Kakaobaum braucht 5 Jahre, bis er überhaupt Früchte trägt und diese Kakaofrüchte werden mit der Hand von den Bäumen runtergeschlagen und mit der Hand aufgeschlagen. Das Fruchtfleisch wird dann mit der Hand rausgeschabt und so weiter. Es ist eine wahnsinnige Handarbeit, die auch nicht durch Maschinen ersetzt werden kann. Und die haben auch Vorgaben, wie viele Kakaobäume, wie viele Früchte tragen dürfen, in wie vielen Jahren. Also wirklich ganz runtergefahren.
Aber die Milka-Schokolade ist ja nach wie vor auch noch sehr günstig, also von daher kann es ja so schlimm nicht sein.
Ja, die Industrie trickst da natürlich schon und die lässt sich auch immer wieder Wege einfallen. Die haben natürlich auch viel größere Depots, die die einkaufen. Ich weiß nicht, wann die mal erschöpft sind. Und ansonsten fällt denen schon was ein, wie sie das dann irgendwie wieder drehen können, dass das zum Schluss passt. Aber viel Schokolade ist da ja nicht wirklich drin.
Und du bist ja jemand, der sehr kreativ ist. Sie sitzt wahrscheinlich jetzt schon Tag und Nacht am Schreibtisch, wie sie überlegt, dass sie trotzdem uns die ganze Genusskunst geben kann, ohne dass wir jetzt groß auf Schokolade verzichten müssen. Dann ist halt ein bisschen weniger drin.
Also ich möchte nicht auf Schokolade verzichten, weil es einfach ein ganz tolles Produkt ist. Und das ist eigentlich wie Gold, finde ich. Und das muss man auch so wertschätzen. Und durch die Industrie wird es leider überhaupt nicht wertgeschätzt. Und das nervt mich manchmal, weil ich nicht weiß, wie man das jetzt noch kommunizieren sollte. Weil einfach, ja, eine gute Schokolade mit, jeder sagt immer, er möchte nachhaltig sein, er möchte die Umwelt unterstützen. Aber letztendlich wird dann trotzdem die Industrieware gekauft, weil es dann letztendlich doch egal ist. Und das finde ich immer etwas widersprüchlich. Und da sollten sich die Menschen auch Gedanken machen und sagen, Mensch, dann kaufe ich doch beim Konditor lieber die Pralinen und auch die Schokolade, weil da weiß ich zumindest, dass es sorgfältig ausgewählt wurde und dass es natürlich auch handwerklich gut verarbeitet wurde.
Wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, Mensch, wenn ich mal bei Wittl vorbei renne oder extra hinfahre, was muss er auf jeden Fall essen? Dein Tipp.
Boah, also ich liebe alle unsere Törtchen.
Das musst du jetzt sagen, eines, dein Lieblingstörtchen.
Es ist immer tagesabhängig, ja. Aber also das Fleur de Versailles, das du probiert hast, das ist schon sehr hoch im Rang bei mir. Aber auch das Thelias und das Inès-Törtchen, das es noch gibt, ist auch top.
Eine Frage hätte ich noch an dich. Und zwar die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Drei Menschen, mit denen du einmal einen Kaffee trinken gehen könntest. Diese Menschen können schon gestorben sein. Sprache, egal wen. Würde denn die Beatrix Wittl wählen?
Zum einen würde ich ganz gerne mit dem Pierre Hermé einen Kaffee trinken, weil der mich nach wie vor interessiert. Und auch wenn ich ihn schon mal live gesehen habe und die Hand geschüttelt habe, möchte ich ihn trotzdem, wäre es mal cool, mit ihm einfach einen Kaffee zu trinken und sich entspannt einfach über dieses ganze Konditorwesen und ja, über dieses Unternehmerische zu unterhalten.
Mhm. Wer wäre deine Nummer zwei?
Aktuell muss ich sagen, der Peter Wohlleben, das ist, weiß nicht, ob man den kennt, der hat ein Buch geschrieben, Das geheime Leben der Bäume. Und das ist ein Forster, der sich wirklich mit dem Thema Bäume beschäftigt hat. Und es hat mich sehr berührt, dieses ganze Thema, muss ich sagen. Weil Bäume nicht nur Bäume sind, sondern wirklich, wie die kommunizieren, wie die untereinander kommunizieren, wie alles zusammenhängt und ja, wie wichtig einfach die Natur ist und der Wald und wie langlebig die sind. Ja, und da fällt mir auch immer ein, wie klein wir sind und wie kurz unsere Zeit hier auf der Erde ist. Und das macht mich immer ganz ehrfürchtig und das bringt die Wurzel zurück irgendwie. Und das finde ich sehr berührend, was er macht.
Dann wäre es doch mal toll, eine Kreation, ein Törtchen zu machen, das nach Baum oder Wald schmeckt.
Ja, das kann man durchaus mal machen, ja.
Bis es soweit ist, wer wäre dann deine Nummer drei?
Meine Nummer drei wäre Frédéric Chopin, weil ich ja 11 Jahre lang auch Klavierunterricht hatte und sehr viel klassische Stücke gespielt habe und unter anderem auch Chopin. Und ich habe die geliebt, die Stücke, weil die haben sowas, das ist wie meine Konditor-Genusskunst, würde ich sagen, ist es seine Stücke in Musik, so was ganz Besonderes, wie das komponiert ist und das fasziniert mich einfach.
Wow, das nenne ich jedenfalls mal einen bunten Blumenstrauß an Menschen, liebe Beatrix. Und es ist toll, weil jetzt kann man sich zum Törtchen mit dem Champagner noch eine Runde Chopin anhören.
Genau, wenn man möchte, ja.
Das werden wir jetzt noch machen und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Liebe Beatrix, schön, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast, trotz deines 16-Stunden-Tages, um uns ein bisschen ja, von deiner Lebensphilosophie teilhaben zu lassen. Es war mega interessant und ich glaube, der ein oder andere wird jetzt bewusster genießen und deine Genusskunst testen.
Ja, vielen Dank, Harry. Es hat mich sehr gefreut, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, und ich freue mich, dass du auch was zu verkosten mitgebracht hast. Ja, das ist der Vorteil, wenn man einen Podcast macht, liebe Zuhörer. Bis in 2 Wochen und macht es gut. Bis bald. Danke, liebe Beatrix. Ciao.
Tschüss.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.